Wir hören die Lesung für den heutigen Sonntag, der Predigttext, der jetzt im Anschluss daran ausgelegt wird. Wer noch Kraft hat, darf aufstehen. Ein Wort aus dem Alten Testament, aus dem Buch des Propheten Micha, ganz am Ende dieses Buches. Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die geblieben sind als Rest seines Erbteils, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Du wirst Jakob die Treue halten und Abraham Gnade erweisen, wie du unseren Vätern vor Zeiten geschworen hast. Amen. Wort des lebendigen Gottes. Ihr dürft euch wieder setzen und ihr dürft die Masken abnehmen. Ja, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, dass unter euch hier ganz viele treue Bibelleser sind, davon gehe ich einfach mal aus. An diese treuen Bibelleser, aber auch an all die anderen, die im Wort Gottes so weit zu Hause sind, stelle ich nun diese Frage. Wie geht es euch eigentlich mit den Prophetenbüchern aus dem Alten Testament? Gut, da gibt es schon eine Reihe wunderschöner Verse, aber sagen wir mal ehrlich, auf weiten Strecken sind doch diese Bücher eine riesige Ansammlung von Anklagen, Weherufen und Gerichtsankündigungen. Und sowas liest sich halt nicht so schön wie vieles andere in der Bibel. Zumal es fast immer auch nur um das Volk Israel geht und um seine Verfehlungen gegenüber Gott. Nein, die Propheten, und ich glaube, jeder, der sie kennt, kann das bestätigen, die Propheten sind keine harmlose Bettlektüre kurz vorm Einschlafen. Nein, sie sind richtige Hardcore-Literatur. Und das ist natürlich kein Zufall. Denn diese Propheten, um die es da geht und die diese Worte verkündigen, waren ja auch nicht die netten Onkels von nebenan, mit denen man vielleicht auch mal ein Bier trinkt, sondern das waren echt ungemütliche und zum Teil ziemlich schräge Zeitgenossen. Menschen, die im Namen Gottes permanent das aussprachen, was zwar jeder eigentlich schon wusste, aber keiner hören wollte. Nein, sympathisch fand diese Propheten eigentlich niemand. Sie hatten einen höchst undankbaren Job und ihre Botschaft war auf weiten Strecken Gift und Galle. Das zeigt auch das Buch des Propheten Micha. Umso erstaunlicher, umso schöner sind dann solche Verse, wie wir sie gerade gehört haben. Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die übrig geblieben sind als Rest seines Erbteils, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat Gefallen, er hat Lust an Gnade. Liebe Gemeinde, das sind doch Worte, die blitzen auf wie Goldklumpen im graubraunen Sand der Prophetenbücher. Und dann dieses doppelte Bild, fantastisch, fantastisch. Einmal die Schuld, die Gott unter seine Füße tritt. Stellt euch das mal richtig vor. Ein fantastisches Bild. Schuld, die unter die Füße getreten wird von Gott und sich damit in ihre Bestandteile auflöst. Wow. Ja, und dann die Sünden, die in den Tiefen des Meeres versenkt werden. Die Israeliten waren ja echte Landratten. Ja, die Israeliten konnten ja mit diesem Mittelmeer an der Westgrenze ihres Landes eigentlich gar nichts anfangen. Sie fuhren nicht zur See und sie aßen auch keine Frutti di Mare. Speisegebote. Frutti di Mare geht nicht. Noch einmal, die Israeliten konnten eigentlich mit dem Meer überhaupt nichts anfangen. Aber das haben sie, wenigstens das haben sie und auch ihr Prophet Micha richtig verstanden. Dieses Meer da im Westen, Mittelmeer, das ist so unheimlich tief. Was da untergeht, das bleibt auch da drunten. So auch bei Gott. Was der vergibt, das bleibt vergeben. Für alle Ewigkeit. Was bleibt, ist allenfalls die Erinnerung an Vergangenes, aber auch die wird immer blasser. Fantastisch. Aber jetzt kommen wir zu einem ganz anderen, zu einem echt ernsten Problem. Die Menschen zur Zeit Michas, die Menschen zur Zeit Jesu, die Menschen zur Zeit Luthers, sie alle konnten noch etwas anfangen mit Begriffen wie Sünde und Schuld. Aber das ist leider heute anders, zumindest oft da draußen in der Welt. Für uns hier drinnen ist natürlich klar, dass wir ständig sündigen, das heißt gegen die Regeln, die Gebote Gottes verstoßen, dass wir damit schuldig werden. Und dass wir dringend die Vergebung Gottes brauchen, in Jesus Christus. Für uns ist es klar. Das haben wir gelernt, als wir gläubig wurden. Das haben wir begriffen, zuerst nur da oben im Kopf, rein kognitiv. Später mehr und mehr in unserem Herzen, affektiv, emotional. Wir sind Sünder. Ist es nicht so, die ganze Dimension von Schuld, die begreift man doch erst ab einem gewissen Alter. Je älter man wird, desto eindringlicher wird einem das, desto klarer wird einem das. Ja, in unserer Gesellschaft aber geht das Bewusstsein, schuldig zu sein, immer mehr verloren. Oder besser gesagt, Schuld, die gibt es schon noch. Aber Schuld sind immer nur die anderen. Wenn der stinkfaule Sohnemann eine schlechte Note bekommt, du wirst es noch erleben als Lehrer, wenn der eine schlechte Note bekommt, ist selbstverständlich der Lehrer schuld. Und wenn der Lehrer das nicht begreift, dann wird ihn mein Anwalt schon davon überzeugen. Und wenn das Klima verrückt spielt, ja, das sind Oma und Opa schuld. Auch wenn die nur ganz wenig Energie verbrauchen, weil sie weder nächtelang im Internet surfen, noch um den halben Erdball checken. Und so weiter und so fort. Schuldig sind die anderen. Liebe Geschwister, heute mit 55 Jahren bin ich von einer Sache zutiefst überzeugt. Wahren Fortschritt im persönlichen Leben eines Menschen gibt es nur, Wenn dieser Mensch sich ganz einfach hinstellt und bekennt, ich habe gesündigt. Nur dann. Nur dann wird er sich weiterentwickeln, und zwar in jede positive Richtung. Wenn er sich nicht dauernd hinstellt und sagt, ja, die anderen Menschen sind verantwortlich für mein Versagen. Die Eltern, die Lehrer, die Ehepartner, die Politiker, das System und so weiter und so fort. Nur da, wo ich meine persönliche Schuld erkenne und bekenne, wir haben das Gleichnis gerade gehört, der Sohn macht es uns davor aus dem Gleichnis. Nur wo ich meine eigene Schuld erkenne und bekenne, wird es einen Fortschritt geben in meiner persönlichen Entwicklung. Wenn ich das allerdings tue, werde ich früher oder später auch entdecken, dass meine persönliche Schuld durchaus in einem Kausalzusammenhang steht mit der Schuld anderer. Oder anders ausgedrückt, als Christen sehen wir ganz klar auf unser eigenes Versagen. Wir sehen uns aber gleichzeitig verstrickt in das Versagen anderer Menschen, etwa unserer Eltern. In Brasilien kannte ich einen sehr netten, sympathischen Mann, eher schüchterner Typ, der stammte aus einer wirklich schrecklichen Familie. Anders kann man es nicht sagen. Einmal habe ich seine Familie, diese ganze Mischpoke, wie sie da zusammen wohnte, in einem alten Haus besucht. Und ich kann euch sagen, es war einfach nur gruselig. Also die negative Atmosphäre, die war geradezu physisch zu spüren in diesem Haus. Unglaublich. Ich habe selten in meinem Leben sowas erlebt. Ja. Aber besagter Mann war ein guter Kerl und er dachte, ja natürlich, Familie ist wichtig, die muss ich jetzt mal wieder besuchen. Und er besuchte sie regelmäßig, er schaute in diesem Haus vorbei und es zog ihn jedes Mal so runter, dass er hinterher in die nächste Kneipe ging und erst mal einen über den Durst trank. Und in diesem Zustand ging er dann nach Hause in sein eigenes Haus und terrorisierte seine Ehefrau und auch seine Schwiegermutter, die daneben wohnte. Als ich das erfuhr, sagte ich zu ihm, Norberto, so hieß der, wenn dein Elternhaus ganz offensichtlich Gift ist für dich, für deine Seele, dann lass es bitte bleiben mit deinen Besuchen. Das Wohl deiner Frau geht eindeutig vor. Und er hat es dann auch getan und er hat diese Besuche sicherlich nicht ganz eingestellt, aber doch stark reduziert. Und es ist ihm gut bekommen und seiner Ehe und auch seiner Schwiegermutter. Gehen wir nochmal zurück zu den alten Propheten, auch zu Micha. Und wenn wir diese Propheten lesen, dann stellen wir fest, dass da zumeist von unseren Sünden und unserer Schuld die Rede ist. Fazit: Wir Menschen sitzen alle im gleichen Boot. Wir bespritzen und besudeln uns gegenseitig. Wir stecken alle unter einer Decke und wir stecken uns an mit unserer Sünde. Und da hilft auch kein Mund-Nasen-Schutz. Nein, hilft in dem Fall überhaupt nicht. Und da gibt es oft nur eins, wie im Falle dieses Norberto, auf Abstand gehen. Seit Jahren, es ist jetzt nicht das Thema, aber seit Jahren beschäftigt mich ein Vers aus dem 1. Timotheusbrief, wo Paulus schreibt, werde nicht teilhaftig fremder Sünden. Klammer auf, meine eigenen Sünden machen mir schon genügend Arbeit. Klammer zu. Vielleicht einfach was zum Nachdenken. Wo werde ich infiziert runtergezogen von dieser kollektiven Sünde? Gut, nochmal zurück zu den Propheten. Wisst ihr eigentlich, was das wirklich Großartige ist an den alttestamentlichen Propheten, an diesen alten Büchern, die in unserer Bibel doch ziemlich viel Platz einnehmen und doch oft so öde zu lesen sind? Ist es nicht merkwürdig, dass diese Bücher überhaupt existieren? Dass die Worte dieser Propheten nicht nur aufgeschrieben wurden, sondern auch erhalten geblieben sind? Ich könnte auch anders fragen. Wer hebt schon seine Schulzeugnisse auf, wenn die von Fünfern und Sechsern gespickt sind? Solche Zeugnisse lässt man doch eher verschwinden, bevor es dann die eigenen Kinder mal finden könnten und der ganze Nimbus zusammenbricht. Sowas Peinliches lässt man verschwinden. Ich habe meine noch, aber ich habe keine Kinder, kann nichts passieren. Und die sind wirklich gespickt, aber das ist wieder ein anderes Kapitel. Ja, die Israeliten wollten ihre Propheten ja auch zuerst nicht anhören. Manche von den Propheten wurden sogar richtig mundtot gemacht. Aber als dann alles so kam, wie die Männer Gottes es verkündigt hatten, und als das Volk Israel begriff, dass es wirklich selber schuld war an dieser ganzen katastrophalen Geschichte ihres Landes und ihres Volkes, da wurden plötzlich diese alten Niederschriften der Propheten, die eigentlich schon vergessen waren, die wurden wieder hervorgekramt, sie wurden abgestaubt und sie wurden neu geordnet. Warum? Weil man begriffen hatte, dass damals nicht einfach diese Männer gesprochen hatten, sondern Gott selber. Und das wirklich Tolle, und das ist die Größe des Volkes Israel. Das Großartige ist, Israel stand zu seiner Sünde, zu seiner kollektiven Sünde und Schuld, zu seinem geschichtlichen Versagen. Und Israel nahm all diese Dokumente der Schande auf in sein großes historisches Werk, die hebräische Bibel. Das Alte Testament. Also ich finde sowas großartig, geistlich großartig. Auch wenn diese Schriften, wie gesagt, alles andere als schön zu lesen sind. Und zum Thema Vergangenheitsbewältigung haben wir Deutschen ja auch was beizutragen. Ja, die schlechten Seiten, die möchte man unter den Teppich kehren. Das ist natürlich, das machen alle Völker, das ist eine normale Reaktion. Und in Deutschland haben wir es ja auch versucht, ungefähr 20 Jahre lang. Israel hat es anders gemacht. Israel hat aller Welt gezeigt, das ist unsere Geschichte, das sind unsere Schandtaten. Hier könnt ihr es nachlesen. Alle dürfen es nachlesen. Das ist Größe. Wenn wir so mit unserer persönlichen Schuld umgehen, mit der Schuld unseres Volkes, mit unseren Schuldzeugnissen oder anderen Schanddokumenten. Aber wahrscheinlich ist es ja doch so. Nein, ganz sicher ist es so. Diese schonungslose Ehrlichkeit mit sich selbst kommt letztlich aus dieser riesigen Erkenntnis, die wir bei Micha jetzt in diesen Versen gelesen haben. Dass nämlich unser Gott die Sünde vergibt, dass er die Schuld erlässt, dass er unseren ganzen Dreck versenkt in den Tiefen des Meeres. Das ist die wahre Botschaft. Und das ist die Botschaft, die uns frei macht, mit unserer Vergangenheit umzugehen und die uns frei macht, in die Zukunft zu gehen, als Einzelne und als Gemeinde und als Volk. Der Herr segne sein Wort an uns allen. Amen.